Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast.
Ich habe jetzt die letzten 5 Sekunden nicht verstanden, aber ich glaube, ich weiß, was du mir sagen wolltest. Richtig.
Und hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris.
Dann fangen wir halt hier an.
Ach so, hast du das Band schon laufen?
Ja, klar.
Da muss ich meinen Bonbon aber noch fertig machen. Ja, egal. Happy Shooting, oder?
Genau.
145.
So sieht's aus.
Ja, wir sind noch ganz verwirrt, weil wir heute zwei zarte weibliche Wesen in der Show haben. Und das bringt uns durcheinander, weil das ist ja nicht so ganz normal hier. Mhm. Und wenn ich Sendung sage, meine ich Happy Shooting, den Fotopodcast, die Sendung rund um die Fotografie mit Boris und mit Chris.
Genau, der Chris da, das ist der Verwirrte. Mhm. Und ich bin eigentlich gar nicht so verwirrt, ich bin einfach nur, weiß ich auch nicht, viel zu tun im Augenblick.
Ja, das trägt ja bei mir zu Verwirrung mit bei. Aber ja,
bin einfach viel unterwegs, habe jetzt ein bisschen Video gemacht, da bin ich mal gespannt, was draus geworden ist. Und ja. Mhm.
So, heute haben wir Gäste in der Sendung, keine Live-Gäste, aber immerhin Gäste, beziehungsweise Gästinnen, aber da kommen wir gleich dazu.
Gästinnen.
Ja, der Gast,
nicht, die Gästin. Nicht mit Gästen zu verwechseln.
Ich weiß nicht, gibt es da, dann gibt es keine weibliche Form. Nee. Lass uns mal von hinten aufrollen, was wir heute alles tun. Wir haben eine neue Aufgabe heute.
Und wir haben eine Spende für die aktuelle Aufgabe bekommen. Da kann ich schon mal ankündigen, was ihr nächste Woche dann gewinnt, wenn wir die aktuelle Aufgabe auflösen.
Auslösen, auch schön. Ja. Dann haben wir einen Audiokommentar von Kai aus Kiel.
Der auch schon ein bisschen länger bei uns liegt. Dann haben wir den Gastbeitrag mal wieder von Moni. Monis Motivklingel Folge 2.
Mhm. Die ist gut angekommen. Da geht es heute da weiter, wo sie letztes Mal aufgehört hat. Dann, ich traue mich es kaum zu sagen, aber Boris hat für uns wieder einen neuen Mehrteiler gemacht. Diesmal nicht über Stative, sondern über
was viel Banaleres.
Doch, so banal ist das nicht. Fernauslöser.
Nämlich über runde Steine schnippen. Nein.
und da machen wir einen lustigen Fünfteiler draus.
Genau. Nein, es geht um Fernauslöser für Blitze natürlich.
Jo. Ein Link-Tipp von Michael zum Thema Blitzlicht. War das Studio Blitzlicht?
Ja. Genau. Zum Thema Blitz eben, hartes Licht und so. Wir haben außerdem noch einen Link-Tipp. Da geht es ganz generell um einen anderen Fotopodcast aus dem Edison Wesley Verlag. Das sind die Photoshopper. Und das haben wir jetzt so oft empfohlen gekriegt. Da werden wir dann heute mal hinlinken.
Mhm. Dann haben wir noch eine Dame und zwar Tilla P. Und wer sie noch nicht von Twitter kennt, es wird Zeit. Und wir reden mit ihr über das Thema Analogfotografie.
Ja, dann hast du was ganz Besonderes. Und zwar im Juli, da machst du den Fotoday. Wann, wo und genau und was das eigentlich ist, das wirst du uns dann noch erzählen.
Genau, ihr müsst einfach schon mal mitten im Juli so ein dickes Kreuz quer durch den Kalender machen.
Im Juli.
Mitten im Juli, genau.
Genau.
Dann haben wir was von Bastian zum Thema Kameravergleiche.
Mhm. Ja, überhaupt aus dem Blog-Kommentar ein bisschen Feedback. Ja, und bevor wir dann zu einer Antwort kommen, zu deinem letzten Geräuschrätsel, machen wir ein neues Geräuschrätsel. Und das spielen wir diesmal nicht vom Band, sondern das machen wir live.
Ups. Mach mal.
Denn die Tanja hat nämlich eine Kamera bekommen. Eine alte, aufgetragene sozusagen. Und was ist das? Moment, ich hoffe, ich klappe mal hier den Schutz hoch. So, jetzt könnt ihr es vielleicht besser hören. Achtung.
Das
Nochmal.
Das ist ein Transformer.
Ja, Transformer 3. Tja, bin ich mal gespannt.
Ich auch. Ich habe keine Ahnung, was das ist.
Gibt ja auch nichts zu gewinnen, aber am Ende der Sendung lösen wir das natürlich auf.
Es piept auf jeden Fall wie blöd. Das ist dann schon mal für versteckte Fotografien nicht geeignet.
Ja, das kannst du auch. Warte mal. Das ist vielleicht auch nochmal. Wenn man das hier macht, beziehungsweise so, dann klingt es jetzt so.
Das ist das gleiche ohne Piepsen.
Ganz genau.
Na gut, bin gespannt. Ja, dann hatten wir ja letztes Mal noch ein Zusatzgeräuscherätsel und zwar dieses hier. Und da kam natürlich sofort, Robbie Bear hat geschrieben, das Geräusch von Chris dürfte wohl ein iPhone gewesen sein. Jawohl, das hört man, glaube ich, öfter mittlerweile. Dann hat er gleich noch was dazu geschrieben, auch im Blog als Kommentar, wo wir hatten ja letztes Mal ein bisschen über Kameras geredet und der meinte dann, zur Empfehlung von Kameras, Pentax ist nicht zu verachten. Die Kamera liegt vielen gut in der Hand, fast alle Modelle sind abgedichtet gegen Regen und Co. Alle haben einen eingebauten Bildstabilisator und alle alten Objektive mit Pentax-Anschluss bzw. mit M42 können genutzt werden. Und man kann Fotos mitmachen. Ja.
Tja, das denke ich mir.
Nö, nichts gegen Pentax. Absolut kein Stress damit.
Nee, also überhaupt nicht.
Ganz im Gegenteil. Ganz beeindruckende Features.
Haben wir ja auch auf der Messe gesehen. Da lagen die Dinger unter Wasser und so. Ziemlich abgefahren.
Na ja, gut, zumindest meine Spiegelreflex habe ich ja auch mal gründlich im Regen getestet. Hat sie mitgemacht. So, wir haben ja noch mehr Blog-Kommentare.
Ja, und zwar der Bastian, der hat ein bisschen Kritik geäußert, was ja auch mal ganz in Ordnung ist. Der meinte zum Beispiel, dass die Mac-Themen doch eher nicht so hierher gehören und noch ein paar andere Sachen. Aber er ist dann natürlich auch auf meine Aussage eingegangen, die er sicherlich relativ plakativ, vielleicht sogar ein bisschen dumm war. Schauen wir mal. Er schreibt hier zum Thema Kameravergleich. Das war mal was anderes und recht interessant. Allerdings verstehe ich nicht, dass die Pixelpieper, die selbst keine guten Bilder machen, kein Recht auf Kritik haben. Dürfen also zum Beispiel nur gute Musiker die Musik anderer Leute kritisieren? Da hat er erstmal nicht ganz Unrecht, aber ich glaube, das ist einfach nur ein kleines Missverständnis. Denn, wie ihr mich ja alle kennt, drücke ich mich gerne auch mal etwas unpräziser aus. Natürlich kann jeder kritisieren, wobei natürlich eine konstruktive Kritik immer besser ist. Nur diese Vergleiche, also diese Laborvergleiche, von Leuten, die vielleicht gar nicht richtig fotografieren, sondern die sich eigentlich als Lebensaufgabe gemacht haben, auch noch in den letzten Winkel des Bildrandes herauszufinden, welches Objektiv bei welchem Kamerahersteller mit welchem Sensor denn jetzt noch ein Ideechen schärfer ist, der soll sich doch einfach ein bisschen zurückhalten, wenn es dann um konkrete Kaufempfehlungen geht, weil das mag ja sein, dass irgendeine bestimmte Kombination in einem bestimmten Bereich die bessere Leistung bringt. Aber wie praxisrelevant das hinterher alles ist, das steht auf einem völlig anderen Blatt. Na, gerade wenn man Objektive vergleicht und im Detail dann Rauschen und Schärfe und so weiter untersucht, da kommen so viele Faktoren mit ins Spiel. Bei welcher Temperatur findet das statt? Wie viele Fotos werden da gemacht? Wie lange sind die Belichtungen? Ja, ein Astronom braucht ganz andere Dinge als jemand, der irgendwie Schnappschüsse macht. Dann gibt es so eine Streubreite bei den Objektiven. Das ist sicherlich, also ich lese es auch bei Nikon, ich lese es auch von Sony-Objektiven, aber ich lese es eben leider auch viel bei Canon-Objektiven, wahrscheinlich weil da eben viele kaufen und darüber auch schreiben. Da gibt es einfach eine große Streuung und bei Sigma sowieso. Und dann kaufst du ein Objektiv und machst einen Test damit. Was sagt das? Im Grunde überhaupt nichts, denn der Nächste, der das Objektiv kauft, kriegt eine Gurke. Also einfach mal ein bisschen zurücklehnen bei diesen ganzen technischen Feinheiten. Ich kann es verstehen, wenn man jetzt sagt, okay, vergleichen wir doch jetzt mal die Auflösung von einer analogen Kamera mit der einer digitalen. Das finde ich einfach mal ganz interessant. Und das kann ja so das ein oder andere Argument mal bringen oder auch widerlegen.
Ja, aber selbst da hast du tausend Faktoren, die mit reinspielen.
Natürlich, natürlich.
Also wenn ich eine Kaufempfehlung mache, deshalb finde ich das immer etwas kritisch, auf einem Podcast eine Kaufempfehlung auszusprechen, weil die Beratung, die jemand braucht, immer eine Einzelfallberatung sein muss. Wenn ich gefragt werde, von jemandem persönlich gefragt werde, du, ich wollte mir jetzt mal irgendwas an Kamera zulegen, was soll ich mir kaufen, dann ist das, was ich der Person sage, immer abhängig von der Person und was die gerade braucht. Also wenn jetzt jemand, ich weiß es nicht, meine Tante mich fragt, und die ist nun mal überhaupt nicht technisch, und die fragt mich, was sie sich kaufen soll, dann sage ich, okay, geh in den Laden, schau das, was in deiner Preisklasse findest und gut ist. Die wird auch hinterher mit 2% mehr Bildrauschen oder weniger überhaupt kein Problem haben. Das wird die wahrscheinlich nicht mal merken.
Genau.
Richtig. Hat dann aber letztendlich eine Kamera, mit der sie sich wohlfühlt. Wenn ich die jetzt von oben bis unten mariniert hätte in technischen Details, dann hätte die wahrscheinlich aufgegeben und sich überhaupt keine Kamera gekauft und wäre nicht fotografieren gegangen. Also ja, daher kam deine Aussage und deshalb verstehe ich die auch ganz gut. Es gibt Leute, die wollen dann wissen, ob der Sensor zu Blooming neigt und wie man das dann über eine andere ISO, wie man gegensteuern kann und was weiß ich für technische Details. Darüber fachsimpel ich auch gern mal, habe ich kein Problem mit. Aber das muss wirklich für den Einzelfall sein. Deshalb hier so eine Pauschalberatung zu machen, ist wirklich eine komplizierte Geschichte.
Tja. Und also die Aussage bei mir ist einfach, ich gehe jetzt mal von Stichtag heute aus. Was du heute, wenn du in den Laden gehst, an digitalen Spiegelreflexkameras kaufen kannst. Und von denen rede ich mal. Ich rede jetzt nicht von den kleinen Kompakten. Da ist, wie du gesagt hast, im Grunde genommen egal. Nimm was hübsch aussieht und werd glücklich. Unterscheiden sich quasi nicht mehr. Aber bei den digitalen Spiegelreflex sehe ich es ganz ähnlich. Sie unterscheiden sich technisch kaum noch. Sie unterscheiden sich nur noch in der Bedienung. Und ob jetzt das eine mehr oder ein bisschen weniger rauscht, mehr oder weniger Blooming hat, ist jetzt für mich persönlich kein alleinstehendes Entscheidungsmerkmal für oder gegen ein System und erst recht kein Wechselgrund. Das ist alles so auf Laborniveau, die Diskussion in vielen Fällen, lohnt einfach nicht.
Richtig.
Ich habe übrigens gerade aktuell, können wir gleich mal weiterkommen zu den nächsten Themen. Ich habe nämlich, wann war es? Gestern. Gestern war ich in der, das ist irre, irgendwie so viel zu tun, war ich nämlich in Göttingen im Theater, weil meine Schwester spielt bei einem Theaterstück mit. Das haben die sich so selbst erarbeitet mit jemandem, der das da so macht, regisseurmäßig. Richtig cool. Und da ist kurzfristig jemand ausgefallen, der das eigentlich filmen sollte. Und da bin ich eben hin, um das halt zu filmen. Hat einen tierischen Spaß gemacht. Ich bin völlig begeistert, was meine Schwester da an schauspielerische Leistung an den Tag legt. Kannte ich so gar nicht. Ja, so entdeckt man noch neue Seiten an seinen Verwandten und so. Ja, aber was ich dazu sagen wollte, ich bin da ja hingegangen zu dieser Stadthalle und da ist gleich, wenn man vorne reinkommt, ein riesengroßes Plakat, wo so verschiedene Menschen drauf abgebildet sind. Die stehen und sitzen da in verschiedenster Verkleidung. Und da denkt man vom Weiten, oh ja, das ist ja ein ganz cooles Bild. So als Fotograf guckt man ja Fotos immer mit ein bisschen anderem Auge an und sagt, ah, interessantes Licht, gut gemacht, aha, interessant. Dann geht man dichter ran an dieses Plakat und denkt, naja, so prickelt ist es dann doch wieder nicht, weil da ist an dem Gesicht das Licht ein bisschen ausgefressen, es ist sowieso etwas unscharf, weil es so arg vergrößert wurde und so weiter. Spielt aber tatsächlich überhaupt keine Rolle, weil es ist ein riesengroßes Plakat. Von der Straße aus sieht es absolut perfekt aus. Mehr muss es gar nicht sein. Ja. Und selbst wenn man nah vorbeigeht, also ich würde wetten, die meisten Leute, die du fragst, die würden diese Ungenauigkeiten gar nicht wahrnehmen.
Ach, bin ich froh, dass wir nachher noch so einen richtig schönen, ausführlichen Kreativteil haben.
Ja. Dämoni rettet uns nachher, keine Panik.
Genau.
Du willst auch etwas retten, du willst nämlich mal einen ganzen Tag Foto machen, live.
Ich rette Leo Laporte.
Genau.
Ja, also Hintergrund der Geschichte ist, das wissen vielleicht einige, die Twit schauen, hören oder die auch Tipps von der Toffler abonniert haben, dass ich jede Woche zu Gast bin in Leo Laportes Radiosendung The Tech Guy in den USA. Und wir nehmen da jetzt schon seit ich weiß nicht wie lange, wahrscheinlich schon 2 Jahre oder so knapp, nehmen wir da regelmäßig diese Gastsegmente auf und jetzt kommt der Frosch und Leo ist im Juli in China, macht da eine Reise, 3 Wochen und ich bin in der Zeit in San Francisco und werde Workshops halten. Also wen es interessiert, discoverthetopfloor.com. Da werde ich von 10. bis 12. und von 17. bis 19. 2 Street Photography Workshops in San Francisco halten. Und als er das mitbekommen hat, meinte er, oh schade, da bin ich nicht da, weil da wäre ich ganz gern mal vorbeigegangen, um ein bisschen mit ihm über Fotografie zu reden. Und dann meinte er, aber I can give you the keys to the cottage. Also die Schlüssel zum Studio. Auf gut Deutsch, mach doch mal einen Tag lang was über Fotografie. Hier ist mein Stuhl, beziehungsweise sein Sitzball. Und hier ist der Schlüssel und hier sind die Kameras und hier sind die Knöpfe, auf die du drücken musst. Tja, das heißt, mitten im Juli, irgendwann 14. bis 16. ist noch nicht ganz raus, wann genau der Termin ist, wird es Chris live auf Twit live Online-Video geben. Ich werde Fotografen einladen. Es gibt eine ganze Reihe an verschiedenen Themen über Technologie, über Foto, über Nachbearbeitung. Ich werde mir den John Arnold holen aus Großbritannien, der uns dann live auf Video was erzählt zum Thema Nachbearbeiten. Wir werden über alle möglichen Genres sprechen. Es wird eine ganze Menge an Gästen geben, die dann auch live ins Studio kommen oder per Skype reinkommen. Wir werden eine Episode Focus Ring aufnehmen. Also die haben wir ja eh mal irgendwann so ein bisschen nach Twit modelliert, so im Roundtable-Format, so im Stammtisch-Format im Prinzip. Und das werden wir da natürlich auch tun. Und das im Studio von Neil Laporte, das ist schon irgendwie...
Oder aber der Ballplatz, du fällst runter, reißt die ganze Konsole mit, alle Leitungen werden durchtrennt und das war's dann.
Ich habe es ja schon mal geschafft, was kaputt zu machen, als ich letztes Jahr dort war. Leo hat da diesen TriCaster, das ist so ein Kameraswitcher, mit dem man auch Titel machen kann und alles Mögliche und zwischen den Kameras überblendet und was weiß ich noch alles. Da bin ich ja auch zu ihm mal für 2 Stunden zum Aufnehmen gekommen und zum Live-Broadcasten und während ich dann dort war, starb dann der TriCaster und damit die komplette Sendung, so nach einer Stunde ungefähr. Ich habe dann noch spontan den MP3-Rekorder rausgezogen und habe noch ein kleines Interview mit ihm aufgenommen, während er versucht hat, das Ding zu reparieren. Den gibt's auch noch. Da linken wir auch mal hin. Auf Tipps von der Topfler gibt's dieses Interview in der Stunde der Traurigkeit. Mal schauen, ob ich den diesmal wieder zurück... Diesmal darf ich ja sogar selber Knöpfe drücken, den kriege ich garantiert kaputt.
Super.
Na jedenfalls, merkt euch das einfach mal vor. Wer mehr wissen will, chrismarquardt.com/photoday.
PHOTO. Vielleicht bin ich auch dabei. Wollen wir mal gucken.
Oh, da kriegen wir dich ganz sicher irgendwie unter.
Ja, ich erzähle dann was über runde Steine flitschen auf dem Wasser.
Genau, auf Englisch.
Na klar.
Dann guck schon mal nach, was flitschen heißt. Jetzt kommen wir zu...
If you want to flitch around stone onto the water, you have to throw it very carefully.
Okay, ich sag dir dann Bescheid, wann dein Termin ist, Boris. Ja. Und vor allem, wie lang der ist. Okay, jetzt kommen wir zur ersten Gästin.
Apropos lang.
Genau. Wie lang ist Tila? Das weiß ich gar nicht. Ach nee, du meinst von der Dauer her.
Wie lang Tiller ist, weiß ich nicht, aber dein Interview ist ganz schön lang.
Werden wir sehen, werden wir schauen.
Wenn du mal anfängst.
Wenn ich mal anfange, wenn Tiller mal anfängt.
Ja, dann geht's um analoge Fotografie,
Tiller P. und ohne weiteres Band ab.
Ohren auf und los geht's.
So, jetzt kommen wir zum ganz anderen Thema und zwar, wir fotografieren ja alle oder fast alle mit digitalen Kameras. Und wir haben heute mal jemanden auf der Show als Gast, die Tilla, und die macht das ein bisschen anders. Hallo Tilla.
Hallo Chris.
Du bist Tilla P. auf Twitter, T-I-L-L-A-P-E.
Ja.
Woher kommst du denn?
Aus Oberramstadt.
Oberramstadt. Mhm. Jetzt musst du mir aber auf die Sprünge helfen. Wo liegt das?
10 Kilometer südlich von Darmstadt.
Richtung Darmstadt, okay. Und ja, du bist so richtig analog unterwegs und das schon immer eigentlich.
Ja.
Was ist der Charme dran? Warum tust du's? Heute ist doch alles so einfach mit digital, weißt du?
Ja, aber einfach heißt ja nicht immer gleich irgendwie den Ansprüchen entsprechen, ne? Also Pommes und Ketchup sind auch einfach und trotzdem mag das nicht jeder und nicht dauernd.
Ja, ich habe jetzt ganz, ganz bewusst so provokativ gefragt, weil wir haben uns schon mal unterhalten und da ist eigentlich relativ klar geworden, das ist hier kein Glaubenskrieg, sondern das ist einfach, das hat was mit Kreativität und mit Vorlieben zu tun.
Ja, ja, man sagt mir ja oft nach, dass ich die Digitalen irgendwie verteufel, das stimmt so gar nicht. Aber es wird mir halt öfter mal unterstellt, weil ich das Analoge so ein bisschen wie eine Flagge hochhalte, weil ich das einfach liebe. Mit dem Digitalen kann ich erstmal nichts anfangen, weil mir die Ergebnisse nicht in den Kram passen, also was meine Arbeit angeht. Ne? Mhm. Meine Ansprüche sind dahingehend, das kann ein digitales Werkzeug bis jetzt, muss ich dazu sagen, noch nicht leisten. Mhm. Und viele Leute sehen die Unterschiede nicht und sagen dann, ja, die Dinosaurier, die ihren Glaubenskrieg ausfechten und mit ihren analogen Kisten unterwegs sind, das sind doch alles Spinner und Film und das ist alles viel zu teuer und zu umständlich. Weißt und du, da muss man ja ein bisschen gegensteuern, ne? Weil so ist es ja nicht.
Ja, letztendlich finde ich, also meine Argumentation ist da letztendlich, das ist ein Werkzeug und du sollst mit dem Werkzeug arbeiten, das dir am besten passt.
Absolut,
mit dem du deine,
nicht nur eine Kamera.
Genau, ne? Und das Werkzeug, mit dem du deine kreative Vision umsetzen kannst.
Richtig.
Ja. Womit arbeitest du denn?
Oh, ich arbeite mit einer Rollerflex Automat, mit einer Kiev 60, mit verschiedenen Boxen, mit Pentax ME Super, mit Olympus OM1, mit Polaroid, mit Toy-Kameras, mit, oh je,
müsste ich jetzt
glatt an den Schrank gehen.
Was für ein Arsenal. Was meinst du mit verschiedenen Boxen?
Boxkameras.
Boxkameras?
Also die Agfa-Box.
Ach, die alten, okay.
Die alten, ja. Also diese ganz einfache mit der einfachen Meniske, das heißt also ein ganz einfaches Scheibchen als Objektiv quasi. Und das geht bis zu den vornehmen Boxen, der Adox Blitzbox. Das ist eine zweiäugige Box, da kannst du sogar 2 Blenden und 3 Entfernungen einstellen.
Wow.
Lochkameras. Also eigentlich alles, was mir in die Finger fällt und was sich gut anfühlt.
Arbeitest du auch mit so Geschichten wie umgebauten Cola-Dosen?
Es ist sehr aufwendig, ja. Also diese Lochkamera selber mach Geschichten. Es ist sehr aufwendig, im Moment mache ich es nicht, aber es steht auf dem Plan.
Hm. Okay. Ich denke, wir müssen uns nicht über ästhetische Dinge unterhalten, das sind alles Geschmacksfragen, aber ja. Gibt's denn die Materialien dafür noch, die Filme?
Die Filme, da ist im Moment eine Entwicklung, die ist für Leute wie mich natürlich der Himmel auf Erden.
Echt?
Was passiert da? Die Hersteller bringen neues Material auf den Markt.
Nee.
Es ist fantastisch. Also von Rollei ist der Rollei Universal 200 gekommen, den habe ich getestet für Rollei. Dann ist gekommen der Ortho 25, den habe ich auch getestet, also orthochromatisches Material.
Was ist orthochromatisch?
Orthochromatisches Material ist das Material, was in den Anfängen der Fotografie in den Kameras war. Und zwar ist das ein Filmmaterial, was so gut wie nicht rotsensibel ist. Also dazu muss man wissen, dass Licht ja in verschiedenen Wellenlängen aufgebaut ist.
Mhm.
Die lange Wellenlänge sagen wir rotes Licht und bei der kurzen Wellenlänge sagen wir blaues Licht.
Mhm.
Und wenn du jetzt einen Film hast, der nicht rotempfindlich ist, dann nimmt der das rote Licht nicht so auf.
Okay.
Also die neueren Materialien sind eigentlich alle super panchromatisch, das heißt sehr rotsensibilisiert. Da gibt es Filme, die gehen bis in den Infrarotbereich. Und jetzt gibt es halt auch wieder das alte Material. Es haben sich schon viele Leute gefragt, wie haben die Leute damals diese Kontraste hingekriegt oder die Zeichnungen in den Schatten und so weiter.
Also das
wenn du alte Fotos anguckst, dann siehst du immer orthochromatisches Material und das gibt es wieder.
Das heißt,
wenn du das in die alten Klappfalter oder so reintust, kriegst du wirklich Bilder wie vor, was haben wir jetzt, 2009, also wie in den 30er Jahren.
Mhm. Wow. Ja.
Es kommen neue Farbfilme raus.
Echt? Ja, was triggert das? Was löst das aus? Warum ist die Gemeinde der Analogfotografen wieder am Wachsen oder was passiert da gerade?
Ich denke mal, das ist zum einen der Charme dessen, dass du nicht sofort sehen kannst, was du gemacht hast. Das ist ja eine Herausforderung. Mhm. Gemessen am Digitalen, wo du sofort überprüfen kannst und wo so ein Chip auch ziemlich groß ist, bist du mit dem Analogen, stehst du ja erstmal so ein bisschen im Dunkeln. Du siehst ja erst, was du gemacht hast, wenn du den Film entwickelt hast und eine ganze Prozedur hinten dran geklemmt hast. Mhm. Na, das ist, also ich kenne etliche Leute inzwischen, die digital fotografieren, aber wieder analog anfangen oder das erste Mal analog anfangen. Und die sagen immer, es ist wie eine Zauberkiste, du weißt nicht, was drin ist.
Das stimmt und
das
allerdings.
Ist, das ist schon spannend, ne? Das ist das eine. Und zum anderen ist es so, dass ja auch immer noch analoge Kameras gebaut werden. Also jetzt aktuell die Besser 3, die auf den Markt kommt, oder auf den Markt gekommen ist jetzt inzwischen, das ist ein Klappfalter. Oder vor 2 Jahren, glaube ich, von Zeiss, die Messsucherkamera. Also es wird neues Werkzeug gebaut.
Entschuldigung. Erzähl mal weiter.
Das ist zurückzuführen darauf, dass überall in den großen Ländern, also in den USA zum Beispiel oder auch in den asiatischen Ländern, das Analoge boomt. Aha. Das ist nur in Deutschland nicht.
Ist das auch ein bisschen darauf zurückzuführen, dass die analoge Geschichte natürlich auch ein bisschen hip ist durch sowas wie zum Beispiel Lomographie?
Weiß ich nicht, ob man das so sagen kann. Sicher haben die Lomographen ein bisschen zur Verbreitung beigetragen, aber ich denke, da spielen noch viele andere Komponenten eine Rolle. Also es ist, denke ich mal, auch eine Sache, wenn du negativ hast, dann hast du was in der Hand. Wenn du Daten auf einer CD hast oder auf einer Speicherkarte oder auf dem Rechner, kein Mensch weiß, wie lange das hält. Also wichtige Sachen werden immer noch auf Film gebannt. Wenn du zu schnell fährst und geblitzt wirst, dann bist du auf Film gebannt und nicht auf Speicherchip.
Ich habe irgendwann vor nicht allzu langer Zeit mal das Zitat gehört, wir leben in der vermutlich in der Menschheitsgeschichte schlechtest dokumentierten Zeit, weil in ein paar hundert Jahren vielleicht nicht mehr viel von dem übrig ist, was wir gerade tun, weil es eben wirklich viele flüchtige Daten sind und weil nicht mehr wirklich viel auf Papier gelagert wird oder ja, letztendlich auch in Stein gemeißelt wird.
Könnte vielleicht sogar hinkommen, ja.
Naja, da hast du mit den Negativen natürlich einen deutlichen Vorteil. Wenn,
ja.
Wenn sie gut aufbewahrt werden, wie gehst du mit den Sachen um, wenn du fotografierst? Also ich erinnere mich früher, man hat Filme im Kühlschrank gelagert und solche Sachen. Ist das heute noch notwendig oder hast du so einen Durchsatz, dass du da kein Problem hast?
Also ich habe natürlich einen hohen Durchsatz, aber unbelichtetes Filmmaterial kannst du bei normaler Raumtemperatur lagern. Diese Kühlschrank-Arie ist nicht mehr zwingend notwendig. Hm. Es gibt Leute, die frieren ihre Filme ein. Das ist ganz schlecht für die Filme. Wenn die dann auftauen, werden die nämlich feucht.
Oh.
Ja. Belichtetes Material sollte man so schnell wie möglich entwickeln oder schon etwas kühler aufbewahren. Aber da reicht völlig das Gemüsefach vom Kühlschrank oder so.
Okay. Reden wir mal ein bisschen vom Prozess. Du fotografierst auf Film, du entwickelst selber?
Ja.
Und was passiert dann?
Und dann wechsle ich und arbeite quasi hybrid. Ich nehme meine Filmstreifen und scanne sie.
Ah, das heißt an der Stelle haben wir dann plötzlich einen Übergang ins Digitale.
Ganz genau.
Das heißt, die alte Dunkelkammer mit irgendwie abwedeln, nachbelichten, rumtanzen vor dem Objektiv, bis das Bild so ist, wie du es brauchst, das machen wir heute nicht mehr. Oder das machen viele heute nicht mehr.
Gruselige Gesänge anstimmen, nein. Nee. Das machen
und
wir zwar
und
auch
die piepsende,
noch.
Und die piepsende Laboruhr da im Hintergrund, ja, genau.
Machen wir auch noch, aber in den seltensten Fällen, weil das kaum noch bezahlt wird. Und das Digitale hat natürlich den Vorteil, dass die Verteilung relativ schnell ist. Ne? Mhm. Und wenn jemand kommt und sagt, er möchte sein Porträt in Lebensgröße auf Baryt, kein Problem. Ist alles eine Frage des Geldes.
Ja.
Aber wenn du eine Porträtreihe geschossen hast und er erstmal gucken will, welches er haben will, dann ist es natürlich sehr viel geschickter, das eben durchzuscannen und ihm eine Auswahl zu präsentieren, die er sich per E-Mail runterladen kann und einfach mal gucken kann und sagen kann, ja, die und die Bildnummer, die gefällt mir, die möchte ich handgeprintet auf Baryt.
Und jetzt hast du vorhin wir gesagt, du machst das professionell, du fotografierst professionell, ja, und machst es aber auch nicht alleine.
Ich arbeite ganz oft mit dem Michael K. Trout zusammen. Mhm. Ja, also gerade so Sachen wie Filmtests für verschiedene Firmen machen wir ganz oft zusammen. Mhm. Und wir arbeiten auch bei einigen Projekten zusammen, ja.
Okay. Und wenn du dann digital weiterarbeitest, ich gehe mal davon aus, dann kommen da auch so eben die in Anführungszeichen üblichen Standard-Tools zum Einsatz, Photoshop und so weiter.
Ja, so wie du sagst, also tatsächlich Standard, ne?
Ja.
Angucken, Kontraste checken, Tonwerte checken.
Das, was man so kennt. Also das was hier die meisten wahrscheinlich kennen.
Und das war's.
Genau.
Na?
Aber ansonsten kommt das Bild ja dann vom Film so, wie du es im Prinzip im weitesten Sinne so, wie du es haben möchtest, oder?
Ja. Ja.
Meine Güte.
Also nicht zu vergleichen mit RAW oder so, ne?
Nee, da musst du noch viel tun oft, ja.
Der Aufwand hier ist tatsächlich das Scannen, da ich sehr hoch aufgelöst scanne. Dauert es seine Zeit, aber die Bearbeitung als solches dauert 5 Minuten.
Wie hoch löst du da auf beim Scannen?
Kleinbild 4800 dpi.
4800 dpi.
Ja.
Ja, und Scannen ist ja auch nochmal eine ganz, ganz eigene Kunst für sich.
Weiß ich nicht. Also ich höre immer, dass das so hochkompliziert wäre. Vielleicht bin ich da einfach blauäugig dran gegangen, als ich angefangen habe, Hybrid zu arbeiten.
Du tust es einfach.
Und es funktioniert, ne?
Das ist ja völlig okay. Wenn es funktioniert, ist es ja gut. Ja. Du bist wahrscheinlich wie der Maikäfer, der aus aerodynamischer Sicht eigentlich nicht fliegen kann, aber der weiß das nicht und fliegt halt einfach trotzdem.
War das nicht die Hummel?
Ich weiß es, oder die Hummel, egal. Ja, möchtest du noch was erzählen zum Thema Analog? Hast du noch irgendwas Wichtiges am Herzen?
Ich kann eigentlich allen Leuten nur ans Herz legen, die digital fotografieren und die sich der Fotografie in irgendeiner Weise verschrieben haben. Also ich möchte jetzt nicht unterscheiden zwischen Amateur und Profi, weil es ist alles eine Frage des Bankkontos. Ne? Wenn Geld von der Fotografie auf dem Konto landet, ist man Profi.
Und
ob man es deswegen gut oder schlecht macht, das ist ein ganz anderes Feld der Diskussion.
Richtig.
Also jeder, der irgendwo mit Leidenschaft und Liebe dabei ist, sollte sich auch mal wenigstens testweise auf das analoge Gebiet wagen. Weil es ein anderes Werkzeug ist, ein anderer Umgang mit dem Motiv, ein anderer Umgang mit Zeit.
Es schafft vielleicht auch mal irgendwo so ein bisschen das Bewusstsein, dass, dass man sich doch auf das einzelne Bild ein bisschen mehr konzentrieren sollte oder kann. Muss ja nicht, aber kann.
Ja, sagen wir mal so, es unterstützt das Meditative ein bisschen, ne?
Aha.
Also wenn du immer digital fotografierst und immer gleich kontrollieren kannst und von einem Ausflug in den Wald, sag ich jetzt mal, mit 300 Bildern wiederkommst, gehst du damit ganz anders um, als wenn du eine Boxkamera nimmst, einen Rollfilm reintust, da passen 8 Aufnahmen drauf und wirklich diese 8 Aufnahmen ruhig, besonnen, mit Bedacht und viel Nachdenken machst.
Mhm.
Die Ergebnisse sind unterschiedlich, die Werkzeuge sind unterschiedlich, die Produktionsstrecke ist eine ganz andere und es ist wirklich eine Zauberkiste. Es hat Magie, ne?
Ich mache das auf den Workshops ganz gern mal, eine Übung, wo ich den Leuten sage, so, und jetzt versetzt euch mal in die Situation eines Ansel Adams, der auf dem Weg nach Hause mit einer einzigen noch unbelichteten Glasplatte irgendwo ein einziges Bild machen kann, und das macht ihr jetzt mal mit eurer Digitalkamera. Ihr dürft eine halbe Stunde rausgehen, ihr dürft genau einmal auf den Auslöser drücken und das Bild wird nachher in der Gruppe diskutiert und du hast keine Ahnung, wie die Leute plötzlich in Panik geraten.
Ja.
Das ist unglaublich.
Ja,
aber es kommen aber
ein Error fällt einfach weg.
Richtig,
ne?
Und
es
kommen dann aber ganz, ganz interessante Ergebnisse raus, weil die Leute sich eben plötzlich wirklich mal 20 Minuten Zeit für ein Bild nehmen.
Ja.
Mhm. Ja, wo können die Leute, also ich denke, die Leute, die das jetzt hier hören, die sind jetzt wahrscheinlich alle ganz neugierig. Wo kann man denn ein paar von deinen Bildern mal anschauen? Oder gibt's irgendwas online von dir? Du bist ja hoffentlich online, ich nehme es ja mal an. Immerhin sieht man dich immer wieder auf Twitter. Also
ich bin total analog, ich bin überhaupt nicht online.
Nein, das glaube ich dir nicht.
Also ich bin bei Twitter, ich bin bei Facebook, und ich blogge.
Aha.
natürlich und habe einen Tumblr. Also wer nur Bilder gucken will, der guckt in den Tumblr.
Wo ist der?
Und wer den Tumblr sucht, der geht über den Blog. Am leichtesten zu finden ist er über tillape.com.
tillape.com.
Genau. Und da ist oben rechts so ein kleines Bild, da steht Just Pictures und wenn man da draufklickt, dann landet man auf dem Tumblr und da lade ich eigentlich alle die Bilder rein, die ich auch im Blog zeige.
Alles klar. Ja, dann schicken wir die Leute mal dahin und ich packe das auch nochmal in die Shownotes auf happyshooting.de, die aktuelle Folge, da gibt es einen Link zu dir und ja, ich bedanke mich. Vielleicht müssen wir mal mit Happy Shooting mal irgendwie einen Analog-Workshop machen oder sowas.
Und da ja, irgendwas Nettes mit Boxkameras oder so.
Und da laden wir dich dann dazu ein. Müssen wir mal drüber nachdenken. Aber,
ja, gerne.
Sicher keine schlechte Idee. Vielleicht gibt es da Interesse. Leute, schreibt uns info@happyshooting.de. Mal schauen, was da noch draus wird. Alles klar. Tilla, ich bedanke mich.
Ich bedanke mich bei dir.
Bis zum nächsten Mal.
Ja, ciao, Chris.
Meine Güte, hat die ein Sammelsurium an Kameras. Aber ich find's interessant, dass es dann doch irgendwann eben, also machen eben viele analogen Fotografen heute diesen Hybridansatz, dass sie dann wirklich analog fotografieren, aber dann digital weiterarbeiten, wenn auch nicht mehr wirklich viel. Aber ja, es ist dann, irgendwie geht's kaum noch drum, kaum noch um die Kiste drumrum. Also, aber gut.
Ja, so ist das heute.
Finde ich völlig in Ordnung. Also ich finde es übrigens auch wirklich schön, dass Tilla eben nicht, man kennt es ja manchmal von Analogfotografen, die dann, also Tilla ist nicht die Diva, die sagt, oh je, digital ist böse. Und das finde ich extrem sympathisch. Also
ja, das ist ja immer der Punkt, wo wir ja eigentlich auch immer sagen, Mensch, nutzt eben das, was ihr braucht und das, was euch zum Ziel bringt. Und
ganz genau.
Es ist ein Werkzeug. Wenn das der Weg ist. So sieht's aus.
Es ist ein Werkzeug.
Man sollte sich eben nicht den Vorteilen verschließen, die einem sonst offen stehen.
Genau.
Genau. Jetzt. Übrigens, der O-Tom O, wir haben ja wieder bei Twitter gesagt, dass wir online sind. Also du bist ja der Chris Marquardt bei Twitter und ich bin der BN Sonic. Und der O-Tom O vom letzten Mal, der uns quasi bombardiert hat mit mehrteiligen Tweets und Fragen, schreibt heute: Hab leider andere Sorgen. Heute keine Fragen. Freut sich aber auf die Sendung. Finde ich schön. Nee, was ich sagen wollte, der Metapartikel hat geschrieben und das ist der, der in Hamburg gerade ein Hörertreffen organisiert hat. Und zwar so eine Bunkertour. Das heißt, da geht es mal so einen Tag lang durch die Hamburger Bunker. Ich weiß jetzt nicht, ob das mehrere sind. Nehme ich jetzt mal an. Hab das jetzt nicht so genau mitverfolgt, weil ich leider nicht kann. Die genauen Termine und alles, das findet ihr im Forum. Wenn ihr einfach mal beim Hörertreffen da in diese Rubrik reinschaut, da steht das, glaube ich, noch ganz oben. Ich stelle den Link aber nochmal in die Shownotes. happyshooting.de, hier zur Folge 145. Weil es sind noch 3 Plätze frei. Also die haben jetzt definitiv gebucht für eine bestimmte Anzahl von Leuten. Sind noch 3 Plätze frei. Kostet auch ein bisschen was, aber dadurch, dass wohl schon sehr viele Leute dabei sind, ist das für jeden irgendwo ein Beitrag von um die 10 Euro oder sowas. Und dafür gibt's halt richtig mal Historisches zu sehen und sicherlich im Bereich Architektur und Grunge und hast du nicht gesehen, einige interessante Fotomotive. Also ich find's richtig schade, dass ich nicht kann, weil das hätte ich mir gern gegeben.
Und ist 3 Plätze noch frei?
3 Plätze sind noch frei. Zum Zeitpunkt jetzt, wo wir das hier erzählen. Ich mache hier nämlich gerade mal den Eintrag fertig.
Mach das mal.
Dann kannst du schon mal im Linktipp weitermachen, während ich das hier reinschreibe.
Das kriege ich hin. Und zwar haben wir einen Linktipp von Roland. Hi Boris und Chris beim Stöbern in Pots. Da bin ich auf einen ziemlich gut gemachten deutschsprachigen Videopodcast von Edison Wesley speziell über das Thema Photoshop gestoßen, da er meines Erachtens super an den Inhalt eures Podcasts anknüpft und die verschiedenen Schritte der Bildbearbeitung anhand von kleineren Beispielen demonstriert, ist er bestimmt auch für viele eurer Hörer interessant. Ja, da linken wir gerne hin. Die Photoshopper zeigt ganz interessante Grundlagen der Bearbeitung, wirklich simples Zeug. Und natürlich, Edison Wesley macht das nicht ohne einen kleinen kommerziellen Hintergrund. Also es gibt dann immer auch ein paar Buchtipps aus dem Edison Wesley Verlag.
Stört ja nicht wirklich.
Stört ja nicht wirklich. Die Information ist trotzdem da und das ist ganz,
richtig,
ganz gut
und
aufbereitet.
Und wenn es dann einen Tipp zum guten Buch gibt, naja, warum denn nicht?
Eben. So, du hast gestern ein Video aufgenommen. Du hast mir im Vorgespräch gesagt, dass der Stativkopf so ruckelig war.
Ah, oh, fürchterlich. Wir haben ja schon mal gesprochen, dass es was anderes ist, ob man fotografiert oder ob man Video macht.
Richtig.
Wir werden jetzt mal versuchen, den Happy Shooting Podcast in absehbarer Zeit zumindest nicht zu einem Videopodcast werden zu lassen. Es ist aber schon so, dass man sich dieser Thematik nicht mehr ganz verschließen kann, da jetzt ja auch immer mehr Spiegelreflexen Videos unterstützen und zwar in einer affengeilen Qualität. Also man kann wirklich studiotaugliches Material mit aktuellen Spiegelreflexen drehen. Das ist schon der Hammer. Das ist aber nicht das, was ich gemacht habe, sondern ich bin nur eingesprungen für jemanden, der mit einer einfachen DV-Kamera eben dieses Theaterstück festhalten sollte. Das heißt, ich wusste überhaupt nicht richtig, was mich erwartet. Ich kannte den Raum nicht. Ich wusste, das ist ein Raum, wo 100 Leute reingehen, aber ich wusste nicht, wie der aufgeteilt ist. Ist die Bühne oben oder unten? Wo sitzen die Leute? Wie ist das Licht? Was haben die überhaupt eine Kamera? Da habe ich jetzt nur mal gehofft, weil ich habe keine. Haben die ein Stativ? Das wusste ich nicht. Da habe ich mein Fotostativ mal mitgenommen. Was haben die für eine Kamera? Was haben die für eine Tontechnik? Da habe ich vorsichtshalber diesen Zoom H2 mitgenommen, um den Ton separat aufzunehmen, in der Hoffnung, ihn später synchronisiert zu kriegen.
Okay.
Ja.
Viel Spaß.
Du hast das schon durch, das Thema, ich weiß.
Ja.
Es geht schon. Naja, klar geht das. Ich bin dann hingegangen und das ist ganz witzig gewesen, ist so ein, also sie nennen das Ding das Studio oder eben auch die Blackbox. Musst dir wirklich vorstellen, fast würfelförmig, schwarz. Oben natürlich die Technik, die Bühne unten. Die 100 Sitzplätze gehen so in, waren es 5 oder 6 Reihen nach oben, auch auf, nur auf einer Seite, wie so eine Empore. Auf, gegenüber war der Eingang. Und ganz oben am höchsten Punkt, da war dann das Stativ aufgebaut. Glücklicherweise hatten sie eins. Auch so ein Videostativ mit so einem Videoschwenk- und Tiltkopf. Problem war bloß, Tilten ging recht gut. Da habe ich dann das relativ leicht und weich einstellen können. Dieses Panning, also das Schwenken links, rechts, das war leider schon so dermaßen festgesetzt, offenbar diese Flüssigkeit, diese ölige Flüssigkeit, dass da immer so ein Anfangswiderstand zu überbrücken war. Und das resultierte dann im argen Ruckeln. kann man nicht ändern.
Da habe ich einen Tipp, ich weiß nicht, ob es in dem Fall was geholfen hätte, aber das habe ich mal vor kurzem gelesen, nee, oder sogar gesehen irgendwo und habe es dann selber ausprobiert, mit einem Videostativkopf. Du kannst relativ smooth und relativ ruckelfrei von rechts nach links, links nach rechts pannen, indem du an den Videogriff hinten, du nimmst einen normalen Haushaltsgummi und fasst den Griff nicht direkt an, sondern ziehst den einfach über so eine Schleife von diesem Gummi. Und damit ist die Kraft, die auf das Ding wirkt, sehr fein dosierbar.
Ja, das hätte da nichts geholfen.
Aber wenn das festgesetzt ist, kannst du es vergessen.
Das war halt so, dass du halt Druck ausgeübt hast, ganz vorsichtig, so ein bisschen mehr, bewegt sich noch nicht, noch mehr, noch mehr, noch mehr, damit einmal macht es knack und
das
dann fängt es an.
Ich erinnere mich im Physikunterricht, das nennt man Haftreibung und Gleitreibung. Und die Haftreibung ist höher als die Gleitreibung.
Und das war nicht gut. Also was ich damit eigentlich nur sagen wollte, das hat eigentlich jetzt auch gar nichts mit der Show heute zu tun, wenn ihr so Stative kauft und wenn ihr Köpfe kauft und ihr wollt Video machen, dann macht euch schon mal auf eine höhere Investition gefasst, wenn es was wirklich Gutes sein soll. Denn mit so relativ, das sah mir relativ günstig aus, das war alles ziemlich Plastik. Wenn man da zu wenig investiert oder das nicht gut pflegt, dann kann man es hinterher gleich wegwerfen, weil wenn man es benutzt, taugt es einfach nichts. Und das merkt man bei Video eben noch viel extremer als bei einem Fotoapparat. Wenn ich beim Fotoapparat irgendwas feststelle und dann schwenkt die Kamera noch mal ein bisschen nach, naja gut, dann justiere ich noch mal und mache dann mein Bild, ist ja kein Thema. Wenn das aber während der Aufnahme passiert, ist die Aufnahme eigentlich versaut. Also das erklärt dann auch, warum Videoköpfe doch etwas teurer sein können.
Die können richtig teuer werden, ja.
Ja.
So, wir haben...
Ja, aber wir haben noch einen Tipp und zwar von Aurel oder Aurel oder wie auch immer er sich ausspricht, nämlich einen Link-Tipp. Er schreibt, ich habe einen weiteren Link-Tipp für einen Porträtfotografen und zwar Michael Greco?
Ich würde Greco sagen.
Greco wahrscheinlich. Michael Greco oder Michael Greco. ich weiß es nicht, nutzt hauptsächlich gerichtetes und tendenziell hartes, in Klammern Studio Blitzlicht, und erzielt damit, in Klammern für mich, also für Aurel, erstaunliche Ergebnisse. Viele der Fotos auf seiner Webseite finden sich auch in seinem Buch Lighting and the Dramatic Portrait. Ich habe zuerst das Buch gesehen. So, und dann gibt er die Webseite www.michaelgreco, also Michael, wie man spricht, und Greco, GRECCO.com. Keep on shooting, keep on casting, Aurel. Ja, und da sieht man eben einfach mal, was man auch mit direktem Licht machen kann, also ohne Lichtformer. Ist natürlich ein Stil, den mag nicht jeder, so harte Schatten, das... Viele Leute gucken sich das an, solche Fotos, und sagen, das ist aber ganz schön heftig. Aber man kann sowas eben auch sehr gezielt einsetzen.
Ja, es ist wichtig aber, dass man auch sich bewusst ist, wenn man mal im Studio arbeitet, dass es eben nicht immer der... Nein, ich gehe jetzt nicht ans Telefon. Das ist... Ja, es klingelt hinten an der Basisstation weiter.
Macht doch nichts, lass klingeln.
Macht
doch
nichts. Es ist... Man kennt das so heute aus dem Studio, und das ist auch ganz wichtig, dass du verstehen, dass es muss eben nicht immer der große Schirm sein oder der große, diese große Softbox, sondern es darf ruhig auch mal ein bisschen härteres Licht sein, weil der Trend geht dazu, dass man, man nimmt eben zwei Softboxen, zwei Studioblitze, und dann hat man das weiche Porträtlicht, und das ist schon gut. Muss nicht so sein. Es kann so sein, aber interessant sind die ganz oft, indem man wirklich mal ein bisschen härter arbeitet. Und er arbeitet auch teilweise, wenn man so sieht, also er arbeitet schon noch mit weichem Licht, aber er hat dann schon so manche Bilder, wo er von der Kamera entfesseltes, also Licht, was nicht direkt von der Kamera kommt, nimmt, und dann aber wirklich zum Teil sieht das nach, das nennt man auf Englisch Bare Bulb, also nackte Birne, wo also quasi die nackte Blitzbirne benutzt, um das die Szene zu beleuchten.
Was auch interessant ist, weil man dadurch ja auch wieder weiches Licht kriegen kann, weil man ja wirklich in alle Richtungen blitzt und alle Wände als Reflektor benutzen
ja,
kann.
Ja, in dem Fall aber auch einige der Bilder außerhalb, also im Freien, wo natürlich nicht viel reflektiert. Und da sieht man es dann schon, dass das hat dann schon fast so was, ja, fast was Sonnenartiges, weil so eine nackte Birne, die ist... Von der
ist ungefähr so groß wie die Sonne.
Größe her.
Also jedenfalls die Sonne, relativ gesehen.
Die Sonne ist von uns aus gesehen eine punktförmige Lichtquelle fast.
Ganz genau.
Die harte Schatten macht. Also Sonnenlicht ist ein sehr hartes Licht. Und auf die Art und Weise kann man sich das quasi nach Hause holen, indem man einfach mal ohne diesen großen Reflektor oder ohne den großen Diffusor fotografiert. Kann man mal ausprobieren. Also ist nichts falsch dran, damit mal zu spielen. So, mein lieber Boris.
Ja.
Du... bist ja berüchtigt, dann doch auch mal mehrere Sendungen lang ein Thema so richtig im Detail zu präsentieren.
Ja, ich bin ja mehrteilig eigentlich.
Du bist auch. Ja eigentlich mehrteilig. Du bist mehrteilig geboren. Du bist
sozusagen.
Du hast einen Geburtstag, der drei Tage lang ist. Genau. Ja. Also du hast eigentlich Und du bist zwei Öltanks, genau.
Unbedingt.
Gut.
Ja.
Jetzt kommt ein neuer Mehrteiler.
Genau, es geht nämlich um Fernauslöser für Blitze, wo wir gerade eben schon bei gerichtetem Licht waren. Du hast schon das Stichwort gesagt, entfesselt. Also mal runter von der Kamera mit dem Blitz, dass das Licht eben aus der Richtung kommt, von der man es kommen lassen möchte und nicht unbedingt immer von der man auch fotografiert. Und ich halte mich jetzt gar nicht lange an den Kabeln auf. Natürlich kann man einfach den Blitz über ein Kabel mit der Kamera verbinden. Da gibt es alle möglichen Varianten. Das ist auch schön und lustig, wenn man den Blitz vielleicht mal 20, 30 Zentimeter irgendwie aus der Achse wegkriegen will, so gegen die roten Augen, und ja, dann mit der Schlagschatten nicht irgendwie direkt einen schönen Rahmen um das Motiv bildet. Schön setze ich jetzt mal in Anführungszeichen. Dann kann man so ein schönes Kabel nehmen, und man kann sicherlich auch, wenn man im Studio ist, mal zwei Blitze an ein langes Kabel machen. Das kann dann auch gerne mal 10 Meter lang werden. Aber so richtig schön ist es nicht, wenn man mit der Kamera rumläuft. Und deswegen gehen wir mal auf andere Techniken, nämlich Licht und Funk. Und da will ich mal so ein bisschen den Weg widerspiegeln, den ich persönlich gegangen bin, was ich ausprobiert habe. Vielleicht findet ihr euch da wieder, oder vielleicht ist es für euch dann eine Entscheidung, sich für das eine oder andere zu entscheiden, das eine oder andere zu wählen. Fangen wir mal mit dem Licht heute an. Licht, ihr könnt euren Blitz oder Blitze generell über Licht auslösen. Und da gibt es zwei grundsätzlich verschiedene Möglichkeiten. Die einfachste Möglichkeit ist im Blitz eine simple Fotozelle. Das sieht eben so aus, dass da ein lichtempfindlicher Widerstand oder ein lichtempfindlicher Kondensator, was auch immer da drin sitzt.
Fotodiode ist das im
Prinzip. So eine Fotodiode, genau. Da gibt es ja entweder, macht man es mit Widerstand oder mit einer Diode. Die sitzt da drinnen und wartet einfach auf einen Helligkeitsunterschied. Der ist halt in irgendeiner Form kalibriert oder kalibriert sich durch eine Elektronik selbst, nimmt also das aktuelle Licht wahr und wenn es schnell heller wird, als es gerade ist, also eben ein Blitz kommt, dann sagt es, op, ich muss auch mitblitzen. Einfachste Technik findet man an vielen Studioblitzen, setzt man auch im Studio gerne ein. Einige Nikon-Systemblitze haben das auch mit drin, die haben so eine Fotozelle eingebaut. Und Blitze, die so etwas nicht haben, kann man ganz, ganz einfach damit nachrüsten. Da gibt es für ein paar Euro 50 in jedem Fotozubehörladen solche Blitzschuh-Erweiterungen. Also da steckt man quasi die Kamera drauf, als würde man es auf die Kamera stecken. Und an diesem Blitzschuh ist eben so ein Fotosensor, so eine Diode oder ein Widerstand, was auch immer. Ja, und dann lösen die aus. Das Schöne daran ist, dass es natürlich sehr einfach ist. Man muss also gar nichts großartig einstellen. Man sagt nur, mach oder lass. Ist also relativ günstig zu kriegen, billig. Ja, es kann sogar sehr billig sein, kommen wir gleich zu. Man braucht keine Kabel. Ist natürlich erstmal ein Riesenvorteil. Stellt euch mal vor, ihr wollt irgendwie 4 oder 5 Blitze auslösen. Kann durchaus mal vorkommen. Ja, und vor allen Dingen könnt ihr auch, wenn ihr wollt, 20 Blitze auslösen, wenn es dann mal sein soll. Habe ich jetzt persönlich noch keinen Anwendungsfall für gehabt, aber kann mir durchaus vorstellen, dass man für bestimmte Dinge so etwas mal machen möchte. Ja, man stellt einfach den Blitz hin, sagt Blitz mal mit und egal wie viele da stehen, die gucken alle aufs Licht und los geht's. Der Haken an dieser Geschichte ist aber gleich vielfältig. Also zum einen diese relativ billigen Erweiterungen, die man unter diese Blitze stecken kann, die schwanken extrem in ihrer Empfindlichkeit. Und wenn diese Dinger nicht empfindlich genug sind, also nicht schnell genug oder ja nicht sauber genug hell von dunkel unterscheiden können, sage ich jetzt mal salopp, dann lösen die Blitze einfach nicht aus oder sie sind zu gerichtet. Da sind wir schon beim nächsten Problem. Man braucht nämlich eine in Anführungszeichen Sichtverbindung. Das heißt, der Blitz oder die Fotozelle muss irgendwo einen anderen Blitz sehen. Also man muss mit irgendetwas blitzen. Das kann der integrierte Blitz von der Kamera sein. Ja, den man vielleicht sogar runterregelt, dass er also nur noch als ganz, ganz schwaches Aufhelllicht funktioniert. Aber diesen Blitz müssen diese anderen Fotozellen eben sehen. Sei es über Bande, dass man also über die Wand blitzt und das Ding reagiert da drauf. Und da sind wir dann wieder an der Empfindlichkeit. Wenn die Dinger nicht empfindlich genug sind, reicht das nicht. Dann wollen sie eine direkte Sichtverbindung. Bisschen blöd. Also ich hatte so ein Teil hier mal bei mir im Wohnzimmer aufgebaut. Und wenn ich den Blitz dann hinter das Sofa gestellt habe, weil ich eben quasi von hinten heraus etwas aufhellen wollte, ohne dass man die Lichtquelle sieht, dann konnte es ganz leicht passieren, dass der Blitz schon nicht mehr ausgelöst hat. Bei den Studioblitzen ist das weniger kritisch, denn die sind in der Regel empfindlich genug, dass die recht robust reagieren. Ein zweiter Haken ist natürlich, die horchen natürlich nicht nur auf den eigenen Blitz, sondern die horchen auf jeden Blitz. Das heißt, solange ihr in eurem eigenen Studio oder in euren eigenen 4 Wänden seid oder wenn ihr vor Ort der Einzige seid mit einer Kamera, die blitzt, dann ist das natürlich kein Problem. Wenn ihr jetzt aber irgendwo seid bei einer Veranstaltung, wo ihr Fotos machen sollt, ich bin jetzt zum Beispiel am Wochenende wieder als Abiball-Fotograf gebucht.
Da ist das klasse, da hast du dann ständig deine Blitze am Auslösen.
Da hast du dann vor allen Dingen ein riesengroßes Problem. Die Leute lösen dann eben mit ihren Kompaktkameras deine Blitze aus und wenn du ein Foto machen willst, sind die nicht wieder bereit, weil die brauchen ja auch eine Weile, bis die wieder aufladen. Also das ist schon mal ganz unglücklich. Dann kann man darüber keine ETTL-Messung machen, weil dazu braucht es ja einen Vorblitz, damit die Kamera messen kann und das kriegen die Geräte nicht geregelt. Es kann sogar je nach Fotozelle und je nach Elektronik an diesen Dingern sein, dass diese ETTL-Vorblitze, wenn man sie an der Kamera nicht abschalten kann, aber man benutzt die Kamera, um diese anderen Blitze auszulösen, dass dieser ETTL-Vorblitz, den man selbst kaum wahrnimmt, die anderen Blitze auslöst, in diesem Bruchteil der Sekunde, bevor das Foto gemacht wird. Und wenn man dann das eigentliche Foto macht, sind die Blitze natürlich noch nicht wieder geladen. Das heißt, wenn der Kamerablitz den eigentlichen Blitz auslöst und das auch völlig korrekt macht, sind die Studioblitze oder die externen Blitze überhaupt noch gar nicht wieder geladen und ihr habt ein schwarzes Foto im Zweifel. Zumindest ein nicht mit Blitzlicht beleuchtetes. Da muss man drauf achten. Ja, dann gibt es ein Problem, wenn man damit rausgeht ins Freie. Das ist möglich, aber nur in Grenzen, hängt auch wieder von den Empfängern ab. Aber sobald die Sonne mal richtig kräftig scheint, wird es sehr, sehr schwierig, vor allem wenn die Distanzen etwas größer werden. Da sehen also viele von diesen Sensoren eben nicht mehr, dass es blitzt. Dann klappt das einfach nicht mehr, weil einfach der Helligkeitsunterschied nicht mehr groß genug ist. Ja, dann gibt es eine andere Methode, die ist etwas komplizierter, arbeitet aber auch mit Licht. Und zwar reagiert der Blitz jetzt nicht mehr einfach darauf, dass es irgendwo blitzt, sondern der guckt nach, wie da geblitzt wird. Das heißt, man schickt in Form von Lichtimpulsen bestimmte Codes, quasi wie ein Morse-Code, der blitzschnell, schönes Wortspiel, der blitzschnell ausgesendet wird. Ein super schneller Morse-Code in Lichtform. Und diese Fotozelle empfängt diese verschiedenartigen Lichtimpulse kurz, lang und weiß dann, was es zu tun hat und löst nur aus, wenn dieser Code für diesen Blitz auch bestimmt ist. Und solche Systeme, die gibt es entweder mit sichtbarem Licht oder mit Infrarotlicht. Findet man zum Beispiel bei Nikon und bei Canon. Beide haben ja so ein Blitzsystem mit ihren Systemblitzen. Nikon benutzt da, meine ich, dieses sichtbare Licht. Das heißt, sie schicken einen Vorblitz, so Lichtimpulse aus. Und Canon macht das mit Infrarotlicht. Der große Vorteil ist natürlich weiter, man hat keine Kabel, ist eh klar. Aber ein riesengroßer Vorteil ist, dass jetzt nicht mehr jeder Blitz im Publikum die eigenen Blitze auslöst. Weil, wie gesagt, die Kameras hören ja auf das richtige Signal. Es muss schon der richtige Impuls kommen. Man kann jetzt also unter Bedingungen arbeiten, die nicht mehr so hundertprozentig kontrolliert sein müssen. Außerdem kann ich natürlich mit diesen Lichtimpulsen mehr Informationen übertragen als nur mach mal. Ich kann natürlich auch sagen, wer von denen soll denn da mal machen. Ich kann also Blitze einzeln ansteuern oder zumindest in Gruppen ansteuern. Das ist möglich. Und ich kann auch noch Informationen mit übertragen, wie hell. Oder bei einer TTL-Messung, die ebenfalls möglich ist, dadurch, dass ich einen Vorblitz generieren kann. Ich schicke also ein kurzes Signal, blitzt mal kurz, ein bisschen schwächer, ich will hier eine Messung machen. Dann blitzen die kurz, nimmt man kaum wahr, Kamera macht die Messung und dann kommt wieder ein Impuls und sagt, jetzt mach mal richtig. Bei dieser Messung kann ich dann aber auch übermitteln und kann den einzelnen Blitzen sagen, wer von denen soll denn wie intensiv blitzen? Kann die also nochmal ein paar Blendenstufen rauf oder runter regeln? Und zwar direkt von der Kamera aus. Muss also nicht zu den Blitzen laufen, um da irgendwelche Einstellungen zu ändern. Der Haken an der Sache ist weiterhin die Sichtverbindung, die nötig ist. Und diese Sichtverbindung ist jetzt auch etwas anfälliger als diese einfache Fotozelle, weil jetzt wird jetzt nicht nur auf ein Signal gehört, was einfach richtig kräftig und auch verhältnismäßig lange leuchtet, sondern es werden ultra kurze und ganz feine Lichtimpulse ausgestrahlt, auf die gehört werden muss. Und wenn einer davon verloren geht oder nicht wahrgenommen wird, weil vielleicht Helligkeitsunterschied nicht passt, irgendwas abgeschattet ist oder ja, man so gerade am Limit ist, dann lösen sie halt im Zweifel nicht aus. Oder sie lösen voll aus, also mit falscher Intensität, weil sie einfach das Signal nicht richtig verstehen. Der Einsatz im Freien ist also weiterhin nur begrenzt möglich. Entfernung ist dann ein wichtiger Parameter, wie weit man weg ist. Können die Sensoren mich sehen? Ich habe ja im Freien zum Beispiel keine Möglichkeit, über Bande zu spielen. Muss ich also direkt ausrichten können, den Sensor. Ja, und wie hell scheint denn die Sonne gerade? Die ganze Technik ist teurer, kann man sich ja vorstellen. Bei Canon zumindest, weil da muss man erstmal entweder einen teuren Blitz kaufen, dieser 500er Serie, der als Master arbeiten kann und diese Infrarotimpulse eben ausstrahlt an die anderen Blitze, die natürlich dann auch von Canon sein müssen. Bei den Nikon-Kameras, ich weiß nicht bei allen, aber bei den meisten Kameras ist dieses Nikon-Blitzsystem inklusive und die Nikon-Systemblitze, die, ja, wobei da muss man auch die etwas größeren, glaube ich, nehmen, die können das. Also bei Nikon habe ich keine erste Handerfahrung, da habe ich das nur mal auf einem Workshop gesehen von einem Teilnehmer. Ja, und man hat natürlich jetzt auch unter Umständen, das ist auch vom System abhängig, eine Einschränkung bei der Anzahl der ansteuerbaren Blitze. Ich kann jetzt also nicht mehr einfach da 6 Blitze hinstellen und sagen, die steuere ich jetzt alle mal. Das weiß ich nicht, wie das Nikon regelt, aber bei Canon weiß ich zum Beispiel, gibt es so einen Infrarotauslöser, womit man zumindest bei 2 Blitzen oder bei 2 Gruppen sagen kann, wie die Helligkeitsverteilung ist. Aber ich kann nicht beliebig viele Blitze von der Kamera aus ansteuern und regeln. Tja, Tja. So viel zum ersten Teil. Blitze auslösen mit Licht.
Wie, da kommt noch ein anderer Teil?
Ja, also Licht, davon habe ich mich ganz schnell wieder verabschiedet, weil das Blitzsystem bei Canon war mir einfach zu aufwendig und zu teuer. Mhm. Da sind also die Nikon-User ganz klar im Vorteil. Das Nikon-Blitzsystem ist, glaube ich, derzeit ungeschlagen, was es da an Möglichkeiten hat, muss man ganz klar sagen. Beneide ich die Jungs auch ein bisschen drum.
Wäre doch mal ein Grund für einen Systemwechsel.
Hm? Ja, nicht wirklich. Aber warum, das erzähle ich dann in den nächsten Folgen.
Gut.
Und was ich noch sagen wollte, bei Canon ja zu teuer und es ist einfach zu eingeschränkt. Also diese einfachen Fotozellen, das klappt alles nicht so richtig toll. Ich will nicht dauernd mit Studioblitzen losgehen. Ich brauche eine einfache Technik, die ich schnell überall aufbauen kann. Und ich weiß ja vorher nicht, was mich erwartet vor Ort. Und wenn mir dann jeder meine Blitze auslöst, bringt's nicht. Deswegen gucken wir uns in der nächsten Folge mal das Thema Funk an. Da gibt es dann auch mehrere Teile zum Thema Funk. Nächstes Mal schauen wir uns mal die ganz einfache Funklösung an. Das war Technik.
Das war Technik. Technik, die begeistert.
Dann lass uns mal, bevor wir kreativ werden, vielleicht ganz kurz bei Twitter reinschauen.
Oh, da geht das, da geht's ja schon wieder richtig ab.
Letztes Mal wurde Bibel 4 angesprochen. Vielleicht könnt ihr Bibel 5, Lightroom und Bridge und Kamera drauf vergleichen. Das schreibt der Omeltron. Da kann ich nur sagen, nee, das können wir nicht, weil meines Wissens gibt es Bibel 5 noch gar nicht. Und mit einer Beta-Version würde ich jetzt gar nicht testen wollen. Und zum anderen muss ich ganz ehrlich gestehen, fehlt mir auch die Zeit für einen intensiven Test. Also um das zu vergleichen, würde ich sagen, das reiche ich einfach mal an euch Hörer weiter. Also wenn ihr sowieso gerade davor von der Entscheidung steht, euch einen RAW-Entwickler zu kaufen, dann schaut euch doch mal Bibel 5 genauer an, schaut euch mal Lightroom im Vergleich an, Bridge, Kamera, RAW, was er hier schreibt. Notiert mal, was findet ihr gut, was findet ihr schlecht, wo seht ihr die Vorteile, wo seht ihr die Nachteile? Sprecht das einfach mal auf als MP3, schickt uns das an info@happyshooting.de. tja, oder wenn ihr kein Mikro habt, dann haben wir auch noch ein MyJingo-Applet. Also es gibt viele Möglichkeiten.
Aber ohne Mikro bringt ihr das aber auch nichts.
Ach nee, das stimmt. Aber ohne Mikro könnte man, ohne Mikro könnte ich meine Voicebox zur Verfügung stellen auf nsonic.de/podcast. Da ist eine Telefonnummer, da kann man anrufen wie ein AB.
Na siehste, geht doch.
Also auch das funktioniert.
Jo, noch eine Frage. Warum sind so viele meiner Bilder, das schreibt der Alex77, warum sind so viele meiner Bilder extrem dunkel, wo ich direkt angeblitzt habe? Bei Blitz überdecke bessere Ergebnisse.
Ja, schönes Blitzthema.
Das ist, passt nämlich zum Thema. Ich würde mal behaupten, was deine Kamera tut, ist sie, je nach Einstellung, und das, da wissen wir jetzt einfach nicht genug, was für eine Kamera du hast, so wie du es eingestellt hast, aber je nach Einstellung schaut die Kamera eben nur auf das Subjekt. Und wenn das hell genug ist, dann wird aufgehört zu blitzen und dann wird auch der Verschluss zugemacht und dann ist der Hintergrund oft sehr dunkel, weil dann sagt die Kamera, nee, das Wichtige ist hell und fertig. Mhm. Je nach Einstellung kann man aber zum Beispiel die heutigen Spiegelreflexkameras, machen die eigentlich schon standardmäßig so, dass sie zum einen blitzen, da wird der Vordergrund, sprich dein Subjekt, aufgehellt und dann bleibt der Verschluss so lange offen, bis auch der Hintergrund noch genügend Helligkeit abgegeben hat, damit das Bild ausgeglichener wird. Also das kann durchaus sein, wenn du jetzt indirekt über die Decke blitzt, dann hast du im Prinzip so eine richtige Lichtdecke über alles ausgebreitet. Das heißt, der Hintergrund bekommt auch Licht, nicht nur der Vordergrund. Also
genau, einfacher Tipp, geh mal auf die Blendenvorwahl, stell also in der Kamera die Blende ein und lass die Kamera die Belichtungszeit automatisch ermitteln. Und dann machst du die Blende mal ganz weit auf. Das sagt nämlich normalerweise der Kamera, dass du viel Umgebungslicht mitbenutzen möchtest und den Blitz nur als Aufhellung. Und dann sieht es meistens schon viel besser aus.
Ja, dann fragt Fotolist, ich besitze ein 50mm 1,4 und überlege mir Makro-Zwischenringe zu kaufen. Erfahrung, Tipps, Empfehlung?
Da hast du doch was.
Ja, also Makro-Zwischenringe, im Prinzip sind das Abstandshalter zwischen Objektiv und Kamera. Das heißt, durch das leichte Entfernen der Kamera von, oder des Objektivs von der Kamera bekommst du einen größeren Abbildungsmaßstab. Kannst näher rangehen und das funktioniert erstaunlich gut. Also ich habe so einen Satz Makro-Zwischenringe, die man dann eben auch in verschiedenen Kombinationen verschieden lang machen kann. Man kommt dann plötzlich mit dem Objektiv sehr nah an Dinge ran und kann sie auch sehr groß abbilden. Nur sind die in der Regel nicht immer so gut wie jetzt ein echtes Makroobjektiv. Also du wirst ein richtig spezialisiertes Makroobjektiv dadurch nicht ersetzen, aber es ist eine sehr günstige Möglichkeit, aus einem normalen Objektiv ein Makroobjektiv zu machen.
Ja, und zum Thema 50 mm schreibt Kaktusblatt: Was haltet ihr vom Einsatz älterer Objektive mit Adapterring? Also er meint halt Objektive, die jetzt nicht für das Bajonett der Kamera vorgesehen sind, sondern halt irgendein Eulengewinde oder einen Eulenbajonettanschluss und macht einen Adapter, um das irgendwie in die Kamera zu kriegen. Hat natürlich keine elektrische Verbindung mehr. Und da sagt er hier, man lernt den Modus M und bekommt Objektive mit Lichtstärke 1,4 für 50 Euro. Tja, Kaktusblatt, ich kann nur sagen, da halte ich eine ganze Menge davon. Kann überhaupt nicht schaden. Und wenn du so für wenig Geld ein gutes Objektiv mit hoher Lichtstärke kriegst, mach das. Absolut. Denn bei so hoher Lichtstärke wirst du auch mit einem automatischen Objektiv immer häufig in die Verlegenheit kommen, manuell justieren zu müssen, also manuell scharf stellen zu müssen. Gerade wenn du jetzt mit Available Light arbeitest, dann hast du sowieso sehr wenig Licht, oft zu wenig Licht für die Kamera zum Scharfstellen. Du greifst also sowieso zum manuellen Einstellring. Und warum sollte man das dann nicht gleich mit dem Modus M verbinden? Zumal bei den alten Objektiven das Scharfstellen oft sehr viel einfacher ist als bei den neuen, weil einfach dieser Schärfering viel, viel besser zu bewegen und viel feiner zu justieren ist. Mach das.
Ja, und bevor es weitergeht, noch das letzte von Twitter. Gux oder GOX fragt: Was ist bloß mit Canon los? Wisst ihr was bezüglich Lieferschwierigkeiten von Objektiven und Zubehör? Wirtschaftskrise? Also ich hatte das Problem.
Weißt du da was?
Nein, also ich hatte das Problem, dass ich weiß nicht, ob aktuell Lieferschwierigkeiten sind, weil ich gerade nichts bestellt habe bei denen. Ich weiß aber, als ich vor dem Everest-Track wollte ich ja 4 Batterien kaufen für meine 5D Mark II und das war quasi unmöglich, die waren nicht lieferbar. Da hat mir einer gesteckt, der irgendwo den angeblich die Fühler bei Canon drin hat und ein bisschen Insiderwissen hat, dass die in Anbetracht der Wirtschaftskrise, dass die Lieferanten, sprich das Zeug wird ja nicht irgendwo hier hergestellt, sondern das kommt aus Asien, dass die Lieferanten in Anbetracht der Wirtschaftskrise schon mal vorsorglich Leute entlassen haben und ja, damit dann plötzlich die Produktionszeiträume entsprechend länger wurden oder die Lieferzeiträume länger wurden. Wenn da irgendwelche Lieferschwierigkeiten sind, könnte es potenziell an sowas liegen. Also das fände ich jetzt gar nicht so ganz ungewöhnlich, weil die müssen ja auch schauen, dass sie irgendwo überleben und wenn sie zu viele Leute haben, dann kann das auch schwierig werden.
Aber weißt du, dieses ganze Reagieren, da schreit einer Wirtschaftskrise und
ja,
alle
klar.
Sagen, Wirtschaftskrise, wir müssen Leute entlassen, haut mal alle ab hier, wir haben bestimmt bald eine Wirtschaftskrise. Ja, wenn ich alle Leute rausschmeiße, dann ist ziemlich sicher, dass wir bald eine Wirtschaftskrise haben und die haben wir ja nun auch.
Ja, es gibt viele Faktoren so und wir müssen uns dann mal irgendwann einen Wirtschaftsspezialisten einladen.
Ja. Ich stehe zur Verfügung. Ich weiß, wie der Laden läuft. Ach, übrigens sagt Kaktusblatt noch Moni, 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 wir wollen Moni hören.
Ja, dann Kaktusblatt, werden wir das doch mal tun. Fahr mal ab.
Los geht's.
Ja, bevor ich jetzt anfange mit dem Thema für heute, muss ich erstmal einen ganzen Strauß an Dankeschöns loswerden. Zum einen an euch für das Feedback. Also ich habe viele Kommentare bekommen und ich habe E-Mails bekommen und ich habe mich wirklich super gefreut und das ist ein ziemlich prima eine ziemlich prima Motivation, den Hintern gleich für Folge 2 hochzubekommen. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Und ja, auch ein dickes Danke an Boris und Chris, die mir auf Happy Shooting Asyl geboten haben und mir so ein bisschen den Start erleichtern. Und ja, wahrscheinlich zittern sie jetzt, dass ich auch in die Bitte nicht mehr als 10 Minuten rede, weil sie sonst Überstunden machen müssen. Dann haben wir noch ein kleines Feedback für das Problem, was passiert, wenn die Muse auf Urlaub ist. Da habe ich auf Twitter einen ganz knuffigen Kommentar bekommen von Rokam. Der meinte, ich habe gerade eine Motivklinge gehört. 2 Tipps für neue Inspirationen. Erstens, Muse wechseln. Zweitens, sich zu Bildern zwingen. Ja, ich weiß nicht, wie ihr das seht. Mit Muse wechseln, das kann je nach Muse oder Muserich zu ziemlich ungemütlichen Tagen führen. Das überlasse ich lieber euch, wie ihr das haltet. Sich zu Bildern zwingen, ja, finde ich definitiv gut. Also letztlich sich so viel Fotos schießen, wie es nur irgend geht, hilft natürlich ungemein. Aber andererseits, ja, manchmal ist es echt schwierig und ich finde es immer ziemlich hart, wenn ich mich zu Fotos gezwungen habe und dann das Ergebnis sehe und das taugt nichts. Also das ist so ein bisschen, der eine kann sich damit prima überlisten, halt egal, jeden Tag einfach eins. Es gibt diese 365-Tage-Projekte, einfach jeden Tag ein Foto schießen. Für die anderen, die sagen sich vielleicht, okay, wenn ich keine Chance habe, ein gutes zu schießen, dann lasse ich es lieber ganz. Ich finde den Tipp primär gut, aber wie gesagt, sagt mir doch mal eure Meinung dazu. Funktioniert sowas? Sich wirklich dazu zwingen, jeden Tag oder jede Woche eine bestimmte Anzahl von Fotos zu schießen? Könnt die Antworten dazu gerne per Mail oder in die Kommentare schreiben. So, Thema für heute. Thema für heute steht unter dem Titel Bild im Bild. Hier geht es wieder eigentlich um einen kleinen Kreativtipp. Ihr kennt das vielleicht, egal ob man jetzt fotografiert, schreibt, malt oder Musik macht. Wenn man so mit seinen eigenen Ergüssen zu tun hat, dann kann es eigentlich ganz gut passieren, dass man früher oder später betriebsblind wird. Also man verliert die Distanz einfach zu dem, was man da abliefert. Und das geht so weit, dass man eigentlich gar nicht bemerkt, dass man munter dabei ist, seine eigenen Schrullen zu pflegen. Also beim Fotografieren kann es darauf hinauslaufen, dass man so ein bisschen seine Lieblingsmotive ständig beackert, dass man immer dasselbe Objektiv drauf hat oder bei Zoom-Objektiven gerne mal nur die Extrembrennweiten benutzt und das dazwischen vergisst, dass man so seinen Lieblingsabstand und die Lieblingsperspektive zum Bild, zum Motiv einnimmt und irgendwie, immer ähnlich vorgeht. Beim letzten Mal habe ich euch da gesagt, hey, wenn ihr in sowas drinsteckt, probiert doch einfach mal in die Haut eines anderen zu schlüpfen, bedient euch mal bei anderen und kopiert jemanden. Und diesmal mal genau der Ansatz verkehrt rum, bedient euch doch einfach mal bei euch selbst. Es ist ja hin und wieder so, also mir geht es zumindest so, dass man, wenn man unterwegs ist, von irgendwas dazu genötigt wird, jetzt, man sieht was, irgendwas kribbelt im Kopf und man sagt sich, das ist es, das lichte ich jetzt ab. Und ja, dann knips und vielleicht noch ein zweites Mal knips und dann kommt man zu Hause an, lädt das Bild auf den Rechner und irgendwie kommt das nicht rüber, was man da gesehen hat. Also dasselbe Kribbeln, was einen dazu gebracht hat, den Auslöser zu bringen, das kommt im Bild einfach nicht mehr an. Und da kann man sich jetzt ein klein bisschen Trockenübung machen oder da kann man mal nachforschen, was das vielleicht war, indem man danach sucht, was vielleicht an Bildern in diesem Bild drinsteckt. Das klingt jetzt ein bisschen kryptisch, aber das ist eigentlich ganz einfach. Man macht sich mal einen Ausdruck von dem Bild, am besten in einer tüchtigen Größe, also so A4 wäre schön. Muss kein Feinart-Ausdruck sein, aber so ein normaler Fotodrucker, der schafft ja problemlos A4 auf einem einigermaßen brauchbaren Papier dann. Und dann hat man eine ganz gute Grundlage, um mal das Bild ein bisschen zu durchsuchen. Das kann man jetzt einfach mit dem bloßen Auge und einem Projektorstift in der Hand machen. Was aber ganz gut dabei hilft, sich so ein bisschen zu fokussieren, ist, man bereitet sich so zwei L-förmige Pappstreifen vor, vielleicht ein bisschen breiter. Und mit diesen kann man dann Bildausschnitte durchschieben, quasi über das Bild ziehen, verschiedene, also mal ein quadratisches, mal ein Panoramaformat oder das normale 2:3, mal klein, mal groß und dann sucht man das Bild mal ab nach Unterbildausschnitten quasi, die vielleicht mehr sagen als das ganze Bild. Vielleicht entdeckt man auf die Art und Weise ja das, was einen da im Kopf gekribbelt hat beim Auslösen. Und tja, wobei man es vielleicht nicht belassen sollte, also man sucht das Bild ab, aber vielleicht ist ja der Blick geradeaus nicht der einzig wahre. Also versucht einfach mal, das Bild dann mit der Zeit einfach ein Stückchen zu drehen, irgendwelche schiefen Winkel oder zur Not auch auf den Kopf stellen und mal gucken, ob dann was dabei rauskommt. Also manche Bilder sehen plötzlich ganz anders aus, wenn man sie auf den Kopf stellt. Und man guckt vielleicht mal anders, weil man das Motiv natürlich so nicht erwartet und das ein Stück auch von dieser Betriebsblindheit wegnimmt. Und dann macht euch wirklich mal die Mühe, geht vom Kleinen zum Großen, was gibt's an Details, was gibt's vielleicht an abstrakten Motiven, die da nur durch Linienformationen im Bild stecken. Also alles Mögliche, alles ist erlaubt und wenn man die dann gesehen hat, wirklich mal mit dem Projektorstift einzeichnen und das Bild nachher mal hinlegen und wirken lassen. Das ist ein ganz gutes Training für die Augen. Einfach mal gucken, was steckt da eigentlich drin. Ja, und das Ganze kann man natürlich nicht nur auf dem Papier machen. Das kann man auch mit einer Software wie Lightroom machen, indem man zum Beispiel das Crop-Tool benutzt und dann das Bild einfach mal hin und her dreht und die verschiedenen Bildausschnitte sich mal separat anschaut. Und manchmal, wenn man eine gute Kamera hat, sind ja noch so viele Pixel da, dass man tatsächlich gleich ad hoc aus dem Bild was machen kann. Also direkt rauskroppen und als neues Motiv in die Datenbank. Oder halt dann wieder ausdrucken. Mal sehen. Was es aber auf jeden Fall ist, eigentlich ein ganz guter Anstoß, vielleicht beim nächsten Mal eben nicht nur ein oder zwei Bilder zu machen, sondern so ein Motiv echt mal systematisch anzugehen. Von weit bis nah ran. Also erstmal mit ein paar Bildern aus der Totalen anzufangen, vielleicht aus verschiedenen Winkeln und sich dann so per Tonschuh-Zoom, wenn möglich, ansonsten per Objektiv-Zoom ein bisschen näher ranzutasten und tatsächlich mal alles abzulichten, was das Motiv hergibt, aus den unterschiedlichsten Perspektiven. Das ist zum einen eine super Übung und man erhöht die Chance, dass man vielleicht wirklich das trifft, was man gesehen hat, als man das als Motiv erkannt hat. Und zum anderen, naja, also im schlechtesten Fall hat man einfach nur einen Haufen Bilder geschossen und vielleicht ein gutes dabei. Im besten Fall kann es tatsächlich sein, dass man da gerade eine kleine Serie produziert hat. Vielleicht ein kleines Mini-Projekt, 3, 4, 5 Bilder, die in ihrer Gesamtheit das Motiv einfach gut beschreiben und die vielleicht wirklich eine kleine Serie zum Ausdrucken oder fürs Online-Stellen hergeben. Ja, das war eigentlich so mein Tipp für heute. Kleine Trockenübung in Sachen Augenschärfen. Ich drücke euch die Daumen fürs weitere Fotografieren. Habt viel Spaß damit und ja, wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Und bevor ich es vergesse, ich freue mich natürlich wie immer über Besuch auf www.monismotivklingel.de und Feedback super gerne über Twitter, twitter.com/nahlinse oder per E-Mail auf moni@monismotivklingel.de. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tja, Bild im Bild.
Das Bild im Bild. Also ist ein Ansatz, der wirklich gut funktioniert.
Ja, und wir haben im Vorgespräch schon kurz darüber geschnackt, da lief das Band hier noch nicht. Das Band. Da habe ich ja schon gesagt, das passiert mir auch relativ häufig. Also dass ich mir wirklich das Bild anschaue und dann mache ich einen Crop und plötzlich lande ich im Querformat bei einem Hochformatbild oder umgekehrt und ach, das macht Spaß. Also man entdeckt so ein Bild einfach mal ganz neu.
Ja, und wenn man das dann eben umsetzt, in einfach mal diese Crops gleich vor Ort zu machen, sprich einfach mehr Bilder zu machen und wirklich mal ein Subjekt auszulutschen bis aufs Letzte, da ist schon richtig Potenzial drin.
Absolut. Ein super Tipp.
Guter Ansatz. Ja, monismotivklingel.de, da gibt's das Ganze nochmal in separater Form und moni@monismotivklingel.de die E-Mail-Adresse.
Und weiterhin suchen wir nach Jingles für Monis Motivklingel. Das heißt, wenn ihr euch berufen fühlt, einen richtig schicken Monis Motivklingel-Jingle zu packen.
Monis Motivklingel-Jingle.
Genau. Dann schickt den einfach an info@happyshooting.de als MP3 zum Beispiel.
Jo. So, und nun, wenn wir schon dabei sind und die Show zur Hälfte mit Gastbeiträgen gestalten.
Zur Hälfte, weißt du, wie lang wir schon sind?
Ja, okay. Ja, haben wir jetzt aber noch einen Audiokommentar von Kai.
Genau, muss ja alles mal raus hier. Und Kai auf Kiel hat uns, ach, lass ihn selbst reden.
Hallo Boris, hallo Chris. Ich bin der Kai und ich wollte euch jetzt auch mal einen Audiokommentar schicken. Ich habe euren Podcast vor einiger Zeit schon mal angefangen. Damals wollte ich mir nämlich eine Kamera kaufen und ich habe dann einfach mal so durchgeklickt, was es da denn so für gibt an Podcasts. Und da habe ich dann schon mal Happy Shooting gefunden und ich fand das auch alles ganz super. Und habe mir auch wegen euch eine Kamera gekauft, aber nur so eine doofe, kompakte. Und als ich dann gemerkt habe, dass ich da nicht wirklich gute Bilder mitgemacht habe und ihr meistens auch dann irgendwie über Stative und Objektive und sowas geredet habt, bin ich dann wieder ausgestiegen. Aber erst vor 3 Tagen habe ich mir dann jetzt auch eine digitale Spiegelreflex gekauft, und zwar eine Sony Alpha 300 mit dem Kit-Objektiv, und habe dann jetzt wieder bei euch zugehört, weil jetzt passt ja, jetzt kann ich auch bei den Aufgaben mitmachen und habe das auch schon mal getan, rückwirkend auf eure erste Aufgabe, wenn ihr euch noch dran erinnert, auf die Klo-Aufgabe, habt ihr nochmal einmal eins in eure Flickr-Gruppe gestellt. Ja, so, was ich jetzt aber sagen wollte, 2 Sachen. Erstens, Objektive. Nein, werden da einige schreien, nicht wieder so eine Frage, und dann werden die wieder eine halbe Stunde erklären, wie das denn mit den Objektiven ist. Also folgendermaßen. Ich würde mir gerne noch ein weiteres Objektiv kaufen für die Sony-Kamera. Und da habe ich gelesen, ich kann auch die alten Minolta-Objektive kaufen, die es so gibt. Jetzt muss ich aber natürlich wissen, welche kann ich denn nehmen? Und meine Frage wäre dann an euch, nicht, dass ihr das jetzt nochmal alles erklären könnt, weil ich glaube, ihr wisst da sowieso nicht so viel drüber, weil ihr habt ja eure Canon-Kameras und ich glaube ja nicht, dass da Minolta-Kameras draufpassen. Meine Frage wäre, es gibt es irgendeine super Website, wo sowas steht, was ich nehmen soll, und vielleicht irgendeinen Rechner oder ganz viele Tests und da schön aufgezeichnet eine Liste, was ich denn kaufen kann, weil ich habe da wirklich keine Ahnung und deshalb müsste ich mich da mal informieren. Und zweitens will ich noch mal ein bisschen auf die Programme eingehen, die man so hat, um seine RAW-Bilder oder seine Bilder im Allgemeinen zu ordnen. Da gibt es natürlich iPhoto für den Mac, aber dann gibt es auch noch Lightroom von Adobe und dann gibt es noch Aperture für den Mac. Ich benutze nämlich selber auch einen Mac, deshalb kommen diese 3 Programme in Frage. iPhoto habe ich früher benutzt und das fand ich auch ganz nett. Die Bilder, ja, konnte man so ein wenig bearbeiten und das war auch für die Maßen, die die Kompaktkamera bot, auch ganz okay. Aber jetzt mit der neuen kann ich jetzt auch RAW-Bilder schießen und da habe ich mir gedacht, brauche ich was Besseres, und habe mir dann die beiden Testversionen von den Programmen Aperture und Lightroom runtergeladen und mal anprobiert. Und ich habe mich letztendlich für Lightroom entschieden. Sag ich jetzt mal so, nach 3 Tagen ist es vielleicht ein bisschen schwierig, das jetzt schon so zu beurteilen, aber ich muss sagen, das ist ein bisschen intuitiver bei Lightroom. Da kann man am Histogramm ziehen und dann verändert sich da gleich was. Und bei Aperture muss ich dann doch wieder einen Regler drehen. So kleine Dinge. Und naja, bei Aperture kann man sagen, ist der Vollbildmodus ein bisschen besser gelöst. Aber das ist auch eigentlich der einzige Vorteil, den ich sehe. Und natürlich ist die Integration mit dem Mac besser. Das heißt, ich kann, wenn ich zum Beispiel Anhänge schicken will mit Mail, da gibt es ja so eine Auswahlliste, wenn ich etwas anhängen möchte. Und dann kann man gleich die Aperture Library auch noch durchsuchen nach den Fotos. Das geht dann natürlich mit Lightroom nicht. Aber wenn man das verkraften kann, dann sollte man vielleicht doch eher Lightroom nehmen, auf jeden Fall. Ich habe mir das so gedacht, dass das so das Beste für mich ist. Ja, gut, das war's eigentlich von mir. Ich habe auch einen Podcast. Ach nee, den nenne ich hier lieber nicht. Also, okay, macht's gut. Tschüss, sagt Kai aus Kiel.
Tja, also zu deiner Frage mit der Sony-Kamera. Minolta-Objektive, ja, sicherlich, die gehen auch, weil hatten wir in der letzten Folge, also Sony hat ja das von Minolta alles übernommen. Welche man nun nehmen muss, das kann ich dir nicht sagen, da ich weder eine Sony habe noch eine Minolta hatte. Also da weiß ich nicht, was da passt. Da würde ich dich einfach mal bitten, schau mal in die Kommentare zu dieser Folge 145, da werden dir bestimmt einige Hörer weiterhelfen, nicht wahr? Oder wende dich mal an das Forum, an happyshooting.de/forum. Da könnt ihr ganz prima über solche Sachen mal diskutieren, was passt eigentlich woran und welche Erfahrungen habt ihr damit gemacht.
Ich hatte mal Minolta, aber das ist schon, Das ist schon richtig lange her. Ich habe lange Jahre mit einer Minolta X700 fotografiert. Das war so ein Glücksgriff, weil die ist ja dann wirklich über 20 Jahre oder länger hergestellt worden, die Kamera.
Tja, war wahrscheinlich schon lange her, ne?
Her. Und die ist auch schon lange über eBay bei einem neuen Besitzer gelandet. Tja.
Genau.
So, lass mal schauen. Oh, Volker hat uns ein Buch geschenkt.
Ach ja, richtig, genau. Wir gehen ja schon aufs Ende der Show zu. Und zwar hatte Volker ein Buch gestiftet, da geht's um, jetzt bin ich ans Mikro gestoßen, da geht's um Photoshop Elements 7. Und das braucht er nicht mehr und möchte das gerne dem nächsten Gewinner zur Verfügung stellen. Denn ihr wisst ja, die Aufgabe Sauerstoff, die läuft noch bis jetzt Donnerstag, wo ihr das hoffentlich hört. Also hoffentlich im Sinne von, hoffentlich bin ich fertig geworden bis dahin. tja, und der Gewinner kann sich schon mal freuen auf Photoshop Element 7. Ein Buch, nicht die Software. Und damit ihr jetzt aber auch was zu tun bekommt und wisst, was ihr machen solltet, könntet und wolltet, gibt es natürlich eine neue Aufgabe und die hat ein brandaktuelles Thema. Und das Thema heißt Zensur. Ich möchte mich hier mal eindeutig politisch platzieren mit dieser Aufgabe. Also, macht ein Bild zum Thema Zensur, bei Flickr reinstellen, der Gruppe Happy Shooting zuordnen, den Tag HS-Zensur und ihr habt Zeit von heute, also 18.06. bis zum 2.07. Und als Preis gibt es, aber das ist zensiert.
Die Show müssen wir eh zensieren. Wir müssen mal noch in der Nachbearbeitung so ein paar Piepser wild durch die Show verbreiten und einfach mal so drüber werfen, so eine Handvoll.
Das können wir machen. Ich kann die einfach wieder auf eine Stunde zusammenkürzen, den Rest einfach rauszensieren.
Genau.
Apropos, wir haben noch eine Aufgabe aufzulösen.
Wir lösen nächste Woche eine Aufgabe aus, wenn dann unsere Sendung noch existiert, weil ich bin jetzt gerade dabei, mich auf den großen Server-GAU vorzubereiten. Also manche haben es vielleicht mitbekommen, in letzter Zeit war der Happy Shooting Server etwas, ja, manchmal war er halt weg einfach, weil die Kiste ist.
Und das relativ oft.
So einmal die Woche passiert das dann schon im Moment. Das liegt daran, dass auf der Maschine nicht nur Happy Shooting läuft, sondern auch Tips from the Top Floor und noch ein paar andere Geschichten, die alle ihre Ressourcen brauchen und das Maschinchen ist schlicht und einfach am Ende. Also wir reden hier von Speicher und so weiter. Am Donnerstag, sprich eigentlich heute, wenn ihr die Sendung hört, geht's heute Abend ran und dann wird das Ganze mal auf eine größere Kiste umgezogen, größere Aktionen und ich hoffe mal, dass hinterher alles gut geht. Solltet ihr das jetzt nach dem Donnerstag hören, dann hat's geklappt, dann ist alles okay, dann geht's einfach weiter wie gehabt. So, und jetzt haben wir noch dieses komische Gepiepse.
So, und jetzt haben wir dieses hier.
Was ist denn das hier jetzt?
Das ist natürlich ein Apparatus, ne? Apparatus Cravallus Photographicus. Und das ist eine Minolta nämlich. Ja, das ist eine Minolta und zwar steht hier 7000 dran.
Minolta 7000.
Ich kenne mich bei Minoltas überhaupt nicht aus, aber hier steht eine 7000 dran und darunter steht AF.
Das ist dann quasi eine Spiegelreflexkamera.
Das ist eine Spiegelreflexkamera.
Ich sehe das analoge, Ding, das ist ja ein Plastikkasten.
Also mit Film einlegen. Das ist so ein, ach, das liegt aber richtig hart in der Hand. Also das ist nicht nur Plastik. Und das Objektiv vor allen Dingen, was hier gerade dran sitzt, was ihr gehört habt, das ist ein Zoom und Makro 75 bis 200, durchgehend Lichtstärke 4.5.
Ist ja der Hammer.
Also eigentlich schon gar nichts Schlechtes.
Und das Gepiepe ist die Warnung, dass es bei dir und zu dunkel ist, oder?
Ja, das ist Belichtungswarnung und Warnung, dass kein Film drin ist wahrscheinlich.
Und Warnung, dass Boris die Kamera in der Hand hält.
Und dieses Ding hat sogar noch, das habt ihr wahrscheinlich auch rausgehört, das DataBack 70. Damit konnte man also schon in den Film auch noch so ein Datum reinblenden.
Wo man dann hinterher so orange Buchstaben und Ziffern auf dem Film hatte. Und meine Güte, sowas wollte ich früher auch immer haben.
Das war so hip mal.
Heute bastelt man sich's in Photoshop nach.
Ja, das ist die alte Kamera von meinem Schwiegervater, der brauchte sie jetzt nicht mehr und wollte sie eigentlich irgendwie wegtun. Und da hat Tanja gesagt, du, bevor du sie jetzt wegtust.
Und die hat einen viereckigen Auslöseknopf. Das ist so ein.
Die hat einen viereckigen Auslöser.
So ein das ist alles viereckig 80er dran. Jahre Design. Der Viereck, der Objektiv, der Objektivknopf, um das Objektiv abzuschrauben, ist auch viereckig. Die ganze Kamera sieht aus wie, die sieht aus wie ein Transformer. Ist, da kannst du wahrscheinlich irgendwie ein Auto draus machen oder so.
Das Ding ist komplett viereckig, hat so ein bisschen den Charme von Knight Rider irgendwie. Und also ich weiß nicht, ob ich das jetzt Design nennen würde, aber es sind halt überall irgendwelche Knöpfe. Also ich habe die Kamera jetzt so auf Anhieb nicht geblickt,
wie sie funktioniert. In den 80er Jahren war das hip.
War das absolut total hip. Man muss ja auch zeigen, dass man was kann, wenn man die bedienen kann. Und die kannst du nicht jedem in die Hand drücken. Mach mal schnell ein Foto.
Na gut. Also, dann würde ich sagen, lassen wir es mal für heute. Das wird nicht besser.
Natürlich, lang genug geworden. Sollen wir dich jetzt erstmal einzählen? Pass auf. 5, 4, jetzt mach mit. 3, 2, 1.
Happy Shooting.
Happy Shooting.
Einzählen, auszählen.
Ja, du wolltest auch eingespielt werden.
Und zum Schluss der können wir uns dann wieder schon richtig schön lustig machen über deine Mehrteile. Ich höre von dir immer wieder so kurzes Rauschen, was dann gleich wieder verschwindet. So ein,
das
so ein
kommt nicht von mir.
Oder hast du Blähungen?
Nee.
So würde es auch anders klingen wahrscheinlich. Wolltest du dir jetzt was zu knabbern oder wie?
Nee, das ist schon Hightech.
Das klingt aber eher nach einer Tüte Knabberzeug.
Ist es aber nicht. Warte mal, ich hab noch was. Oh, scheiße. Ich hab noch was viel Schöneres.
Würdest du einfach mal erzählen, was du da tust? Erde an Nienke, Erde an Nienke.
So, ich hab jetzt hier ungefähr. Mal die Höhe checken. So ungefähr. 1,90 Meter lang, dieses hier.
Das ist Bubble Wrap.
Und zwar okay, die richtig genug. Großen.
Okay, und was war
ich
da
eingepackt? Ich kann nicht wieder aufhören. Die nachfolgenden Sendungen verschieben sich. Ja, schnell gepackt.
Beruflich Fotografin, fotografiert analog, ist verdammt gut drauf. Also nicht so von wegen digital ist böse. Arbeitet mit einem Hybridansatz, sprich der entwickelte Film wird dann gescannt.
Ja, mit Hybridantrieb.
Genau. Tilla P. arbeitet mit Hybridantrieb. Das muss ich ihr sagen. Das war da jetzt eingepackt, ein neuer Stuhl?
Nee, leider nicht.
Gab's noch.
Da war eingepackt, aber da kommen wir später zu.
Du bist gemein, du Arme.
Sie hörten eine weitere Produktion von nsonic. www.nsonic.de.
Check out this show and more great photography podcasts at photocastnetwork.com. photocastnetwork.com